Cognatis.
Ja, Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hargebuttene. Ja, ich hab's mal wieder komplett verkackt. Also eigentlich gar nicht mal ich so richtig, sondern mein PC-Computer meinte, er hat jetzt Bock. Und er hatte so richtig Bock. Nicht. Also, kurze Off-Topic-Geschichte hier jetzt mal. Erstmal wünsche ich euch ein ganz wundervolles, frohes neues Jahr 2026. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Rutsch, schöne Weihnachten und habt wieder richtig Bock jetzt zu arbeiten, so wie sich das gehört. Ja, was war jetzt eigentlich? Also folgendes. Es begab sich zu einer Zeit kurz vor Weihnachten, wo ich in einer besinnlichen Stunde nachts um zwei meinen PC-Computer hochfahren wollte, um die Fortsetzung meines Lieblingspornos Helikoptermann 3, die Rückkehr des Kreiselfickers, in Ruhe genießen wollte, als mein PC-Computer auch tatsächlich hochgefahren ist, soweit so normal, und dann eben nicht mehr. Es zeigte sich ein wundervoller Bluescreen, der sich über auch mehrmaliges An- und Ausschalten immer noch strahlend über meinen Bildschirm verteilte, auch nach dem Ziehen des Steckers und diversen Beschimpfungen seitens meines Rechners und mir auch blieb es bei diesem wundervollen Bluescreen. Tja, was machst du dann? Eigentlich nicht viel, außer ein dummes Gesicht, und das habe ich dann auch gemacht. Hat nur leider nicht geholfen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, versuchst es mal selber ein bisschen rumzueiern. Also habe ich mit unserem geliebten
ChatGPT. Do you know ChatGPT? I love ChatGPT. I love it. ChatGPT is fantastic.
Ich finde ja sowas auch immer total geil. Also du fragst einen Computer, wie du deinen Computer reparieren kannst. Also es ist doch einfach geil, wo wir jetzt schon wieder angekommen sind. So, was war dann Ende vom Lied? Ich habe dann den Rechner im abgesicherten Modus gestartet. Das musst du, also für Leute, die das jetzt nicht wissen, wie das geht, du musst den PC-Computer beim Hochfahren, musst du den Anknopf gedrückt halten, bis der halt beim Hochfahren wieder abkackt. So, und das machst du dreimal hintereinander, bis der Alte sich denkt, aber hast du jetzt irgendwie, lass mich jetzt hier mal hochfahren, Junge. Und dann fährt er halt im abgesicherten Modus hoch. So, und dann kannst du halt, da hast du keinen Internetzugriff, du hast eigentlich nur die Funktion deines Rechners so. So, dann habe ich erstmal Treiber gelöscht und bla 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 bla. Ich muss euch jetzt hier nicht zusülzen mit irgendeiner belanglosen Scheiße, die meinen Rechner betrifft. Das ist eine unglaublich lange Ausrede, die ich hier habe, aber ich erzähle die jetzt halt trotzdem so. Ich habe mich jetzt hier reingelabert. Und ja, also Ende vom Lied. Ich habe dann meinen Arbeitsspeicher ausgebaut und den nur mit einem eingestöpselt gestartet, dann mit dem anderen, um zu gucken, ob die im Arsch sind. Nee, hat auch nicht geklappt. Ja, selbst ChatGPT wusste jetzt nicht mehr weiter. Und dann ist mir eingefallen, guck doch mal, ob du alles abgestöpselt hast von deinem Rechner. Also hier, keine Ahnung, es ist die Platte, sämtliche USB-Anschlüsse rausgerissen. Ja, bis auf einen. Den guten alten Fritz-WLAN-Stick. Und der war auch das Problem, aber das erzähl mal irgendwem. Der Treiber von meinem uralten, 16 Jahre alten Fritz-WLAN-Stick hat meinen Rechner jetzt zerschossen. Ja. Also das Ding ist halt, der war da halt immer drin. Nur an diesem einen Tag hat er sich halt dann irgendwann entschieden, so, Alter, jetzt ist Schluss, ich gehe in Rente und ich nehme noch alles mit. Also das, ja. Und dann war erstmal Essig. Ich habe es wenigstens irgendwie retten können, also dass der Rechner jetzt auch nicht komplett im Arsch ist. Also ich brauche sowieso einen neuen. Bis auf ein kleines Problem, das ist jetzt tatsächlich im Arsch. Beim mehrmaligen Hochfahren und dem Gedrückthalten meiner Anknopftaste hat sich aus irgendwelchen Gründen die Befestigung für meinen Anknopf gelockert, sodass der entspannte 3 cm in das Gehäuse reingeklackt ist. Also komme ich jetzt nicht mehr ran, weil er hat keinen Widerstand mehr. Ich kann meinen Anknopf nicht mehr drücken. Heißt, wie fahre ich jetzt meinen Rechner hoch? Gute Frage. Ich muss mein Laufwerk ausbauen, damit ich mit Mittel- und Zeigefinger da so reingreifen kann und dann in so einer chirurgischen Operation diese zwei Kabel finden kann, mit denen der PC da angeht, also ein Knopf irgendwie angebracht, wo du draufdrücken kannst, was der ja dann irgendwie auf dem Gehäuse, dann, wenn der da richtig befestigt ist, drückst du ja auch diesen Knopf. Der Rest ist ja nur Deko. Und da muss ich jetzt versuchen, diesen Kabelsalat da irgendwie zu greifen und dann herauszufühlen, wo der Anknopf ist. Und so fahre ich meinen Rechner hoch. Jetzt habe ich jetzt irgendeine Scheiße erzählt, um zu vermeiden, dass ich sagen muss, ich habe es einfach verkackt. Und ja, aber läuft wieder alles, wir kriegen das alles hin. Und ich hole das auch alles nach, keine Sorge. Das ist ja jetzt hier nicht aus der Welt, ne? Das kriegen wir schon hin, liebe Kinder. Heute wollte ich jetzt erstmal fortfahren mit einer Lesung, weil das kam jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Und das wurde sich natürlich auch noch gewünscht und ich hatte es ja eigentlich auch angeteasert. Also eigentlich hatte ich angeteasert, eine Lesung machen, das letzte Meinungsvideo hochmeddeln und Dark Souls nicht zu Ende bringen. Kommt alles, keine Sorge, aber ich habe es halt jetzt echt voll verkackt. Also man möge mir verzeihen, Asche auf mein Haupt, Schande über mich. Da ist mal das Ambiente jetzt hier. Ah. Und es wurde sich gefragt, welche Version ich hier eigentlich lese. Oder vorlese, ja besser gesagt. Ich lese das H.P. Lovecraft, das Gesamtwerk. Das ist jetzt gerade Band 1. Das ist vom Festa Verlag. Das war so eine Gesamtausgabe in so einer richtig schmucken Kiste. Und die ist vom... Die Erstauflage vom November 2020 ist das jetzt hier bei mir. Genau. Und die lese ich euch hier vor. Das Bild im Haus. Jene, die nach dem Entsetzen forschen, suchen sonderbare und entlegene Orte auf. Ihnen gehören die Katakomben von Ptolemäus und die reliefgeschmückten Mausoleen albtraumhafter Länder. Sie besteigen die mondbeschienenen Türme verfallener Burgen am Rhein und taumeln die schwarzen, spinnwebenverhangenen Stufen unter den Ruinen vergessener Städte Asiens hinab. Gespenstische Wälder und entlegene Berge sind ihre Heiligtümer, und sie verbringen Stunden vor den finsteren Monolithen unbewohnter Inseln. Doch der wahre Adept des Schrecklichen, dem ein neuer Reiz von unaussprechlicher Grässlichkeit Lebensziel und Daseinsberechtigung ist, schätzt am meisten die uralten, einsamen Bauernhäuser in den Wäldern Neuenglands. Denn dort vereinen sich Intensität, Einsamkeit, Absurdität und Einfall zur Vervollkommnung des Grauens. Den fürchterlichsten Anblick bieten die kleinen, ungestrichenen Holzhäuser abseits der üblichen Wege, die sich für gewöhnlich an einen feuchten, grasbewachsenen Hang schmiegen oder an einen gewaltigen Felsvorsprung lehnen. 200 Jahre oder mehr stehen sie schon da. Efeuranken haben sie umschlungen und Bäume sind an ihnen festgewachsen. Fast unsichtbar sind sie in der ungebändigten grünen Fülle und den schützenden Schatten. Doch die Fenster mit den kleinen Scheiben starren noch immer unheimlich, als blinzelten sie in einer tödlichen Bestäubung, die den Wahnsinn abwehrt und die Erinnerung an Unaussprechliches verdrängt. In solchen Häusern haben Generationen merkwürdiger Menschen gewohnt, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Von einem düsteren und fanatischen Glauben beherrscht, der sie von ihresgleichen absonderte, hatten ihre Ahnen die Freiheit in der Wildnis gesucht. Dort konnten die Sprösslinge eines Geschlechtes von Eroberern tatsächlich ohne Einschränkung durch ihre Mitmenschen aufleben, doch ergaben sie sich in widerwärtigen Frondienst dem trüben Trugbildern ihres eigenen Geistes. Weit entfernt vom Licht der Aufklärung fanden die seelischen Kräfte dieser Puritaner ganz eigene Kanäle. In Abgeschiedenheit, krankhafter Selbstunterdrückung und im Kampf auf Leben und Tod mit der unnachgiebigen Natur kehrten aus urzeitlichen Abgründen dunkle, verstohlene Züge ihrer nordischen Abstammung zurück. Aus Notwendigkeit, praktisch veranlagt und mit einer strengen Lebensauffassung ausgestattet, waren ihre Sünden nicht gerade pittoresk. Zwar kamen sie wie alle Sterblichen vom Wege ab, doch zwang ihr rigider Moralkodex sie, diese Vergehen unter allen Umständen zu verheimlichen, was schließlich dazu führte, dass das Verheimlichte mit der Zeit immer geschmackloser wurde. Allein die stummen, schläfrigen, starrenden Häuser der Hinterwäldler könnten von dem berichten, was seit den frühesten Tagen verborgen wurde. und sie sind ganz und gar nicht mitteilsam, da sie nur ungern den Dämmerschlaf abschütteln, der ihnen zu vergessen hilft. Zuweilen beschleicht einen das Gefühl, es sei im Grunde eine Gnade für diese Häuser, die gewiss oft davon träumen, abgerissen zu werden. Zu einer dieser von der Zeit mitgenommenen Behausungen wurde ich eines Nachmittags im November des Jahres 1896 getrieben, als ein so kalter und heftiger Regen einsetzte, dass mir jeder Unterschlupf recht erschien. Ich führte seit einiger Zeit genealogische Nachforschungen im Miskatonic-Tal durch und auf meiner entlegenen, verzweigten und heiklen Reiseroute hatte ich, trotz der Jahreszeit zu meiner Bequemlichkeit, ein Fahrrad mitgenommen. Nun fand ich mich auf einer offenbar lange nicht mehr benutzten Straße wieder, die ich als Abkürzung nach Arkham hatte nehmen wollen, weit ab jeder Stadt, vom Sturm überrascht und mit keinerlei Zuflucht in Sicht als dem uralten und abstoßenden Holzgebäude, dessen trübe Fenster zwischen zwei riesigen entlaubten Ulmen am Fuße eines Feldzüges blinzelten. Obwohl es von den Überresten der Straße ein Stück entfernt lag, machte das Haus schon auf den allerersten Blick einen ungünstigen Eindruck auf mich. Redliche, gesunde Bauwerke starren Reisende nicht so verstohlen und gespenstisch an, und bei meinen genealogischen Nachforschungen war ich auf Legenden aus dem vorigen Jahrhundert gestoßen, die mich entschieden gegen derartige Orte einnahmen. Doch ließ die Gewalt der Elemente mich meine Skrupel überwinden, sodass ich nicht länger zögerte und mein Fahrrad die von Unkraut bewachsene Auffahrt zu der geschlossenen Tür hinaufschob, die mir zugleich geheimnisvoll und vielsagend erschien. Aus irgendeinem Grunde hatte ich es für selbstverständlich gehalten, dass das Haus verlassen sei. Doch als ich mich ihm näherte, schwand meine Sicherheit, denn obschon Unkraut den Gehweg überwucherte, war er doch ein wenig zu gut in Schuss, um auf völlige Verlassenheit hinzudeuten. Daher öffnete ich die Tür nicht einfach, sondern klopfte erst an. Und dabei verspürte ich eine Ängstlichkeit, die ich mir nicht zu erklären vermochte. Ich wartete auf dem grob behauenen, moosbewachsenen Steinklotz, der als Türschwelle diente, und spähte nach den Fenstern seitlich des Eingangs und den Scheiben des Oberlichtes darüber. Zwar waren sie alt und klapperig und beinahe blind vor Schmutz, doch immerhin nicht zerbrochen. Also musste das Gebäude trotz seiner Entlegenheit und der allgemeinen Vernachlässigung noch bewohnt sein. Dennoch reagierte niemand auf mein Klopfen. Und nachdem ich es erneut versucht hatte, drückte ich die rostige Klinke nieder und fand die Tür unverriegelt. Vor mir lag eine kleine Eingangshalle, von deren Wänden der Verputz bröckelte. Und mir schlug ein schwacher, aber eigentümlich widerwärtiger Geruch entgegen. Ich nahm mein Fahrrad und trat ein, schloss die Tür hinter mir. Vor mir ging eine enge Treppe nach oben, daneben befand sich eine kleine Tür, die vermutlich in den Keller führte. Und links und rechts befanden sich die geschlossenen Türen der Räume im Erdgeschoss. Ich stellte mein Fahrrad gegen die Wand und öffnete die Tür zur linken, die mich in eine kleine Kammer mit niedriger Decke führte, von zwei staubigen Fenstern nur notdürftig beleuchtet und in der denkbar kümmerlichsten und primitivsten Art und Weise eingerichtet. Sie schien so etwas wie eine Wohnstube darzustellen, da sie einem Tisch mit mehreren Stühlen und einem gewaltigen Kamin, auf dessen Sims eine antike Uhr tickte, vorzuweisen hatte. Es gab nur wenige Bücher und Papiere, und in dem vorherrschenden Dämmerlicht konnte ich die Titel nicht gut erkennen. Interessant fand ich die alles beherrschende Aura des Altertümlichen, die von jedem sichtbaren Detail auszugehen schien. In den meisten Häusern dieser Gegend hatte ich eine Unmenge an Relikten der Vergangenheit vorgefunden, doch hier war das Archaische sonderbar vollkommen. Konnte ich doch im ganzen Raum keinen einzigen Gegenstand ausmachen, der aus der Zeit nach der Revolution stammte. Wäre die Einrichtung nicht so bescheiden gewesen, so hätte dieser Ort ein Paradies für Sammler sein können. Als ich die altertümliche Behausung erforschte, verstärkte sich meine Abneigung, die sich beim ersten Blick auf das trostlose Äußere des Hauses eingestellt hatte. Was genau ich denn fürchtete oder verabscheute, konnte ich nicht bestimmen. Doch schien mir die ganze Atmosphäre durchdrungen von unheiligem Alter, unangenehmer Rohheit und von Geheimnissen, die besser vergessen werden sollten. Ich verspürte wenig Neigung dazu, Platz zu nehmen, also ging ich umher und betrachtete die verschiedenen Gegenstände, die mir aufgefallen waren. Das erste Objekt meiner Neugierde war ein Buch mittleren Formats, das auf dem Tisch lag und so vorsinnflutlich aussah, dass ich mich wunderte, es hier und nicht in einem Museum oder einer Bibliothek zu finden. Es war in Leder gebunden, mit metallenen Beschlägen versehen und befand sich in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand. Mir erschien es recht ungewöhnlich, einen solchen Band in einer so schäbigen Wohnstadt zu finden. Als ich das Titelblatt aufschlug, wuchs mein Erstaunen noch. Handelte es sich doch um nichts Geringeres als Pigafettas Bericht über das Kongo-Gebiet, den dieser nach den Aufzeichnungen des Seemanns Lopez ins Lateinische übertragen und im Jahre 1598 in Frankfurt hatte drucken lassen. Ich hatte schon oft von diesem Werk mit den eigenartigen Illustrationen der Gebrüder de Brie gehört. Und so vergaß ich einen Augenblick lang mein Unbehagen, da ich nur noch den Wunsch verspürte, in dem Buch vor mir zu blättern. Die Holzschnitte waren in der Tat interessant, da sie gänzlich der Fantasie ihrer Schöpfer und den ungenauen Beschreibungen entsprungen waren, so dass sie Eingeborene mit weißer Haut und europäischen Gesichtszügen darstellten. Ich hätte das Buch wohl lange nicht wieder zugeklappt, hätte nicht ein überaus banaler Umstand meine erschöpften Nerven strapaziert und meine innere Unruhe neu entfacht. Dieser lag schlicht darin, dass das Buch sich von selbst beharrlich bei der 12. Bildtafel aufschlug, der grässlich detaillierten Darstellung einer Metzgerei der kannibalischen Antiken. Ich schämte mich meiner Überreaktion wegen etwas so Nichtigen, dennoch verstörte mich diese Darstellung vor allem im Zusammenhang mit den dazugehörigen Abschnitten über die Kochkunst der Antiken. Ich hatte mich gerade einem benachbarten Bücherregal zugewandt und untersuchte dessen mageren literarischen Inhalt. Eine Bibel aus dem 18. Jahrhundert, eine Ausgabe von »Eines Christen Reise nach der seelischen Ewigkeit«, aus derselben Epoche mit grotesken Holzschnitten der Druckerei des Almanachherstellers Isaiah Thomas, eine modrige Ausgabe von Cotton Mather's Magnalia Christi Americana und ein paar weitere augenscheinlich ebenso alte Bücher, als das unmissverständliche Geräusch von Schritten über mir meine Aufmerksamkeit fesselte. Erst war ich angesichts der Tatsache, dass zuvor niemand auf mein Anklopfen reagiert hatte, erstaunt und verwirrt, kam dann aber gleich zu der Schlussfolgerung, dass die Person wohl gerade aus einem festen Schlaf erwacht sei und lauschte den Schritten auf der knarrenden Treppe mit größerer Gelassenheit. Es waren schwere Schritte, die zugleich allerdings auf sonderbare Weise vorsichtig wirkten. Und angesichts der Schwere der Schritte missfiel mir diese Eigenschaft umso mehr. Beim Betreten des Zimmers hatte ich die Tür hinter mir geschlossen. Nach einem Moment der Stille, in dem die Person wahrscheinlich mein Fahrrad in der Diele inspiziert hatte, wurde die Türklinke heruntergedrückt und die Paneeltür schwang auf. Im Türrahmen stand eine Person von so eigenartiger Erscheinung, dass ich laut aufschreien wollte, hätte meine gute Erziehung mich nicht davon abgehalten. Mein Gastgeber war alt, weißbärtig und in Lumpen gekleidet, besaß aber dennoch eine Haltung und Statur, die Erstaunen und Respekt einflößten. Er maß mindestens 1,80 Meter und trotz seines Alters und seiner offensichtlichen Armut wirkte er sehr kräftig. Das von einem langen Bart fast verborgene Gesicht war von ungewöhnlich gesunder Farbe und weniger faltig, als man hätte erwarten können. Über die hohe Stirn fiel ein Schopf weißen Haars, der im Laufe der Jahre nur wenig ausgedünnt war. Seine blauen Augen waren zwar ein wenig blutunterlaufen, schienen aber unerklärlich scharf und lebhaft zu sein. Wäre er nicht so fürchterlich ungepflegt gewesen, so hätte der Mann einen recht vornehmen Eindruck machen können. So jedoch beleidigte er trotz seines Gesichts und seiner Gestalt das Auge. Woraus seine Kleidung sich zusammensetzte, das vermag ich kaum zu sagen. Denn mir schien es nicht viel mehr als ein Haufen von Fetzen über ein paar hoher, schwerer Stiefel zu sein. Und sein Mangel an Körperhygiene spottete jeder Beschreibung. Die Erscheinung des Mannes und die instinktive Angst, die er mir einflößte, ließen mich eine feindselige Begrüßung erwarten, und so erschrak ich fast vor Überraschung und Verwirrung, als er mir einen Stuhl wies und mich mit dünner, schwacher Stimme im Tonfall schmeichlerischen Respekts gastfreundlich ansprach. Er bediente sich eines extremen Yankee-Dialekts, den ich eigentlich für lange ausgestorben gehalten hatte, und ich gab genau auf das Gesagte Acht, als er sich mir gegenüber niederließ und ein Gespräch begann.
»Vom Regen erwischt, wa?« begrüßte er mich. »Gut, dass Sie in der Nähe vom Haus waren und gleich reingekommen sind. Ich glaub, ich hab geschlafen, sonst hätte ich Sie erkehrt. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ich brauche eine Menge Schlaf. Sind Sie weit gereist? Ich hab schon lange keinen Menschen mehr gesehen, seit sie der Postkutsch nach Arkham eingestellt haben.«
Ich entgegnete, dass ich auf dem Weg nach Arkham sei und entschuldigte mich für mein unhöfliches Eindringen in sein Haus, woraufhin er fortfuhr.
»Bin ganz froh, sie zu sehen, junger Mann. Hier kommen einem nicht oft neue Gesichter vor Augen und ich hatte in letzter Zeit nicht viel Abwechslung. Sie kommen wohl von Boston, wa? Bin nicht da gewesen. Aber ich erkenne einen Stadtmensch, wenn ich einen sehe. 84 hatten wir einen als Bezirksschulmeister. Aber der ist ganz plötzlich wieder weg. Und niemand hat mehr was von ihm gehört.«
An dieser Stelle verfiel der alte Mann in eine Art Kichern, das er mir auch auf meine Nachfrage hin nicht erklären wollte. Er schien übermäßig guter Laune zu sein, legte aber genau die Verschrobenheiten an den Tag, die man aufgrund seines Äußeren erwarten konnte. Eine Zeit lang plauderte er in einer fast aufgekratzten Freundlichkeit weiter, als mir der Gedanke kam, ihn zu fragen, wie er in den Besitz eines so seltenen Buches wie Pigafettas Regnum Kongo gelangt sei. Die Wirkung dieses Buches auf mich hatte noch immer nicht nachgelassen und ich zögerte ein wenig davon zu sprechen. Schließlich aber siegte meine Neugierde über all die vagen Ängste, die sich in mir angesammelt hatten, seit ich das Haus zum ersten Mal erblickt hatte. Zu meiner Erleichterung schien dem alten Mann meine Frage nicht peinlich zu sein, denn er antwortete freimütig und redselig.
»Oh, dies Buch da über Afrika, das hat mir Captain Ebenezer Holt im Jahr 68 in einem Tauschhandel gegeben. Er ist an einem Krieg gefallen.«
Die Erwähnung des Namens Ebenezer Holt ließ mich abrupt aufblicken. Ich war ihm schon im Rahmen meiner genealogischen Arbeiten begegnet, aber nur in Dokumenten aus der Zeit vor der Revolution. Ich fragte mich, ob mein Gastgeber mir nicht bei meiner Aufgabe helfen könnte und fasste den Entschluss, ihn später darum zu bitten. Er fuhr fort.
»Und Ebenezer war viele Jahre auf dem Handelsschiff aus Salem. Und im Hafen hat er was Merkwürdiges entdeckt. Das Boot da hat er, glaube ich, aus London. Er hat immer gerne eine Läden gekauft. Ich war mal bei ihm zu Hause, auf den Hügeln, und da habe ich das Buch gesehen. Mir haben die Bilder gut gefallen und da hat er es mir gegeben. Ist ein ziemlich seltsames Boot da. Lass es mich mal meine Brille holen.«
Der alte Mann tastete seine Lumpen ab und brachte eine schmutzige und unglaublich alte Brille mit kleinen, achteckigen Gläsern und Stahlbügeln zum Vorschein. Nachdem er sie aufgesetzt hatte, griff er nach dem Buch auf dem Tisch und blätterte liebevoll darin herum.
»Ebenezer konnte ein bisschen was davon lesen. Es ist auf Latein. Ich leider nicht. Zwei oder drei Lehrer wollten es mir beibringen. Auch Farrah Clark. von dem es heißt, er wäre im Teich ertrunken. Verstehen Sie was davon?
Dies bejahte ich und ich übersetzte für ihn einen Abschnitt ziemlich zu Anfang. Sollte mir dabei ein Fehler unterlaufen sein, so war der Mann nicht gebildet genug, um mich zu korrigieren. Jedenfalls schien meine englische Fassung ihm eine beinahe kindliche Freude zu bereiten. Seine Nähe wurde mir bald recht unangenehm, doch sah ich keine Möglichkeit, mich ihm zu entziehen, ohne ihn zu beleidigen. Ich amüsierte mich über das naive Vergnügen, das dieser ungebildete alte Mann an den Bildern eines Buches hatte, das er nicht verstand. Und ich fragte mich, ob er denn überhaupt die wenigen englischen Bücher lesen konnte, die das Zimmer schmückten. Die Erkenntnis seiner Einfältigkeit befreite mich von einem Großteil der unklaren Befürchtungen, die mich befallen hatten, und ich lächelte, als mein Gastgeber weitersprach.
Schon komisch, wieso Bill einen zum Nachdenken bringen können. Sehen Sie mal, das hier ganz am Anfang. Haben Sie jemals solche Bäume gesehen? Mit so großen Blättern, die immer rauf und runter flattern. Und diese Menschen, du, das können doch keine Neger sein. Die übertreffen doch alles, sehen aus wie Indianer. Glaube ich, auch wenn sie in Afrika sein sollen. Ein paar von den Bastarden sehen aus wie Affen. Oder wie eine Mischung aus Affen und Menschen. Aber von sowas, von dem hier habe ich noch nie gehört.
Dabei wies er auf eine fantastische Schöpfung des Künstlers, die man am besten als eine Art Drache mit dem Kopf eines Alligators beschreiben konnte.
Aber jetzt zeige ich Ihnen das Beste von allem. Da drüben. Fast in der Mitte.
Die Stimme des Alten klang nun ein wenig belegt und seine Augen nahmen einen helleren Glanz an. Seine tastenden Hände schienen zwar ein wenig unbeholfen als eben noch, waren aber der Aufgabe vollkommen gewachsen. Das Buch blieb, fast wie aus eigenem Willen und aufgrund häufiger Konsultierung dieser Stelle, bei der widerlichen 12. Abbildung aufgeschlagen liegen, die eine Metzgerei der antiken Kannibalen darstellte. Meine innere Unruhe kehrte zurück, wenngleich ich sie nicht nach außen hin zeigte. Ganz besonders bizarr war die Tatsache, dass der Künstler die Afrikaner wie weiße Männer darstellte. Die Gliedmaßen und Viertel, die an den Wänden des Ladens hingen, waren grauenvoll. Der Metzger mit seinem Beil wirkte auf scheußliche Weise unpassend. Doch mein Gastgeber schien das Bild so sehr zu genießen, wie ich es verabscheute.
Was sollen Sie davon? So was sieht man in unserem Breitengrad nicht, ne? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich zu Elport gesagt, das hier regt einen ganz schön auf und lässt einem das Blut gefrieren. Wenn ich in der Heiligen Schrift von Massakern gelesen habe, wie dem an Midianitern, dann könnte ich mir die Sache zwar irgendwie vorstellen, aber mir kein richtiges Bild von machen. Hier kann man genau sehen, was so passiert. Ich vermute mal, dass es eine Sünde ist, aber sind wir nicht alle schon seit unserer Geburt Sünder? Der Bursche da, der grad zerhackt wird, da kribbelt's mich jedes Mal, wie ich das Bild sehe. Ich muss mir immer wieder anschauen. Sehen Sie, wo der Metzger ihm die Füße abgeschnitten hat. Auf der Bank da liegt sein Kopf und gleich daneben ist einer von seinen Armen und der zweite Arm ist auf der anderen Seite von der Schlachtbank.
Der Mann brabbelte weiter in seiner schockierenden Ekstase und sein haariges, bebrilltes Gesicht nahm einen unbeschreiblichen Ausdruck an, doch wurde seine Stimme eher leiser, als sich zu erheben. Meine Gefühle vermag ich schwerlich wiederzugeben. All das Grauen, das ich zuvor nur undeutlich verspürt hatte, schlug jetzt heftig und wild über mir zusammen und mir wurde bewusst, dass ich vor der uralten und abstoßenden Kreatur neben mir unendliche Abscheu empfand. Es schien außer Frage zu stehen, dass der Alte irrsinnig oder doch zumindest pervers war. Mittlerweile flüsterte er fast. Seine raue Stimme klang mir schrecklicher als ein Schrei. Und ich zitterte, als ich ihm lauschte.
Wie ich schon sagte, es ist schon komisch, wieso Bilder einen zum Nachdenken bringen können. Wissen Sie, junger Mann, ich bin von dem hier richtig besessen. Als ich das Buch vom App bekommen habe, habe ich es mir ziemlich oft angeguckt. Vor allem sonntags, wenn ich den Pfarrer Clark unter seiner großen Perücke predigen höre. Einmal habe ich was Lustiges probiert. Ach, erschrecken Sie sich doch nicht, junger Mann. Ich habe mir das Bild angeguckt, bevor ich die Schafe in Markt geschlachtet habe. Und das scharfe Schlachten hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, wenn ich mir vorher das Bild angesehen habe.
Der Alte sprach nun sehr leise, und zuweilen war seine Stimme so schwach, dass seine Worte kaum vernehmbar waren. Ich lauschte dem Regen und dem Klappern der trüben kleinen Fenster, und ich bemerkte ein nahendes Donnergrollen, das für die Jahreszeit recht ungewöhnlich war. Bald darauf ließen ein fürchterlicher Blitz und ein darauf folgendes Donnern das schwächliche Haus bis in die Grundmauern erbeben, doch schien der Flüsternde dem keine Beachtung zu schenken.
Das scharfe Schlachten hat danach irgendwie mehr Spaß gemacht. Aber wissen Sie, es hat mich nicht so recht befriedigt. Schon komisch, wie so eine Lust von einem Besitz ergreifen kann. Und der liebe Gottes Willen, junger Mann, sagen Sie das bloß niemand. Aber ich schwöre Ihnen, dass dies Bild mir den Hunger auf Sachen gemacht hat, die ich weder anbauen noch kaufen kann. Setzen Sie sich doch. Was haben Sie denn nur? Ich habe nichts gemacht. Habe mich nur gefragt, wie es wäre, wenn ich es machen würde. Es heißt, dass Fleischessen einen stark macht und neues Leben gibt. Und da habe ich mich halt gefragt, ob man nicht viel länger leben würde, wenn es von derselben Sorte wäre.
Aber der Flüsterer sprach nie weiter. Die Unterbrechung war keine Folge meiner Angst und auch nicht des rasch aufbrausenden Sturms, inmitten dessen Wüten ich sehr bald die Augen aufschlug, um nichts als schwarze, verlassene, rauchende Ruinen zu sehen. Es geschah durch ein sehr einfaches, wenngleich ungewöhnliches Ereignis. Das aufgeschlagene Buch lag flach zwischen uns. Das widerwärtige Bild starrte uns an, als der Alte die Worte flüsterte:
Wenn es von derselben Sorte wäre,
hörte ich den leisen Laut eines Platschens. Und plötzlich war etwas auf dem vergilbten Papier des aufgeschlagenen Buches zu sehen. Ich dachte an den Regen und an ein beschädigtes Dach. Aber Regen ist nicht rot. Auf der Metzgerei der Antikenkannibalen schimmerten kleine, rote Tropfen, die dem grauenhaften Holzschnitt nur noch größere Lebendigkeit verliehen. Der alte Mann sah das und hörte zu flüstern auf, noch ehe der Ausdruck des Entsetzens auf meinem Gesicht ihn dazu bewegen konnte. Er saß und warf einen raschen Blick zur Decke, dem Boden des Zimmers, das er vor einer Stunde verlassen hatte. Ich folgte seinem Blick und sah unmittelbar über uns auf dem abgebröckelten Gips der uralten Decke einen großen, unregelmäßigen Fleck von nassem Scharlachrot, der sich vor meinen Augen auszubreiten schien. Weder schrie ich, noch regte ich mich, ich schloss einfach nur die Augen. Einen Moment später kam der gewaltigste Blitzschlag, den man sich vorzustellen vermag. Und dieser fegte das verfluchte Haus mitsamt seinen unaussprechlichen Geheimnissen hinfort und brachte das Vergessen, das allein meinen Geist retten konnte.